Stehen Sie in Ruhe auf. Drehen Sie den Ton des Lautsprechers lauter. Es folgt ein Top-Highlight. Noch ein Dreher, noch einer und drin! Da reißt er sein Trikot vom Leib, tanzt noch eine Samba fürs ausflippende Publikum. Ekstase im Waldstadion. Der Eintracht-Podcast von Fans für Fans.
Servus, Gudo und Hallo, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Ekstase im Waldstadion, eurem hoffentlich schon oder ganz bald Lieblingspodcast zu Eintracht Frankfurt. Und wie immer ist viel passiert oder auch wenig passiert rund um die Eintracht in den letzten Tagen und Wochen oder weniger als erwartet. Das werden wir alles besprechen und wie immer bin ich nicht alleine. Ich bin heute wieder da mit Matthias, gute Matthias.
Gute.
Und dem Marco. Hi Marco.
Gute.
Ja, lasst uns keine Zeit verlieren. Wir geben einmal kurz noch den Überblick über die Folge. Das ist das aktuelle Transferfenster. Ein kurzer Rückblick nach Hoffenheim und ein Ausblick nach Leverkusen, wo das Bayerkreuz ein bisschen schief hängt gerade. Und dann lasst uns mal reingehen. Ganz offen, allgemein gefragt in die Runde. Vielleicht fängst du an, Marco. Wie bewertest du das in großen Teilen schon geschlossene Transferfenster, den Deadline Day?
Ich weiß nicht. Ich bin unzufrieden.
Mhm.
Ich würde auch, also Schulnoten, wirklich eine 3, vielleicht sogar 3 minus geben. Da kommt es noch drauf an, ob Abgänge von den Tribünenspielern noch glücken. Aber ich bin nicht zufrieden. Ich finde, man hat eine Chance zu vertan. Man hätte natürlich ein bisschen das Risiko gehen müssen, das ist klar. Aber ich glaube, es wäre machbar gewesen, wenn man sich zum Beispiel nicht auf Nummer 4 konzentriert hätte. Was mir auffällt in den letzten 2 Jahren, irgendwie geht Markus Krösche auf den letzten Meter immer so ein bisschen die Puste aus. Ich weiß nicht, ob das Portemonnaie dann wirklich so leer ist, dass er wirklich gezwungen ist, also gar nichts mehr im Portemonnaie hat. Oder ob er nicht will, weiß ich nicht, aber die letzten Meter Transferfenster gefallen mir die 2 letzten Jahre nicht.
2 Fragen. Was meinst du konkret bei dem aktuellen Transferfenster mit, wenn man sich nicht auf einen 4. Stürmer konzentriert hätte? Das ist Frage Nummer 1. Und Frage Nummer 2, muss es denn jetzt bezogen auf die letzten 2 Jahre sein, muss denn immer ein Megatransfer, ein Aushängeschild-Transfer am letzten Tag gemacht werden? Also ist das nicht irgendwie auch eine Erwartungshaltung, die man mal hinterfragen könnte? Weil wie sinnig ist das?
Ich würde bei Frage Nummer 1 erst, 2 erstmal einsteigen.
Ja.
Absolut nicht. Ich glaube auch, der Trainer will seinen Kader so früh wie möglich zusammen haben. Ich glaube aber, es geht nicht anders, weil wir finanziell nicht so gut aufgestellt werden, dass wir das Geld so flüssig haben. Wir hatten viele Tribünenspieler, die auch teilweise viel Geld verdient haben. Die mussten wir erstmal von der Payroll, Ibimbe zum Beispiel, bekommen. Das war, glaube ich, das ist so ein krasser Punkt. Genau, und zu Frage Nummer 1. Ja, man hat sich ja auf diesen Stürmer von Newcastle, Ozolee, war man ja dran und auch an dem Spieler von Brügge, dem defensiven Mittelfeldspieler. Gibt Vollgas bei dem defensiven Mittelfeldspieler. Weil diese Position fehlt dir im Kader. Also du hast da eine Vakanz in der Defensive, generell in der Defensive, egal ob es in der Abwehr oder im Mittelfeld ist. Gib Vollgas bei dem defensiven Mittelfeldspieler. Bezahl ein bisschen mehr, wenn es nicht anders geht. und vergesst den Stürmer Nummer 4, weil du spielst in einem ein Stürmersystem. Du brauchst keinen vierten Stürmer im Moment. Klar, wenn jemand geht, aber das ist Zukunftsmusik.
Aber dann würde ich dem entgegenhalten, was ist denn dann mit, wie soll sich denn dann ein Heulund entwickeln, wenn du dem jetzt noch einen gestandenen Sechser da vor die Nase setzt, zum Beispiel?
Ja, ein Heulund, wie auch ein Baum oder Amanda, sind aber Fragezeichen in diesem Kader. Und es ist, ich weiß nicht, ob wir sportlich uns Fragezeichen leisten können, wenn wir weiterhin oben mitspielen wollen. Da musst du beim Heulund zum Beispiel über deine Leihe gehen. Und das hättest man auch vorher schon, arrangieren können. Weil ein junger, entwicklungsfähiger Däne, ich glaube schon, dass der einen Markt hat.
Ich gehe schon da ziemlich mit Marco. Ich bin ja aber generell der positivere Betrachter in dieser Hinsicht. Ich sehe das auch so, dass vorne der Need nicht so hoch war. Deswegen auch ein bisschen meine Verwunderung, warum dann da überhaupt so ein großes Thema angegangen wurde, weil der Spieler war eigentlich, der ist ja eigentlich vom Marktwert, ist ja eigentlich dann so ein Viertelstürmer oder so, ist das eigentlich kein Thema. Da gehe ich aber eher davon aus, ein User auf X hat das ganz gut beschrieben. An Doğan waren wir zum Beispiel auch schon seit sehr langer Zeit dran und es gab sogar mal ein Angebot schon für Doğan, das dann aber nicht so richtig fix wurde. Das heißt, man gräbt vielleicht vorher schon mal so ein bisschen Spieler an und vielleicht, dass der sich schon mal in Gedanken vorstellen könnte, einen Wechsel zu uns, dass der möglich wäre. Und ja, man geht dann ein Jahr drauf auf dieses Thema nochmal oder so, ja. Das glaube ich eher, dass das fast mehr dieser Fall war oder damit beeinflusst war. In der Defensive sehe ich das aber schon auch anders. Ich gehe ungern auf Spieler-Hate, aber das hat man ja schon bei mir rausgehört. Ich halte von Amanda, also ich sehe Amanda halt nicht so stark, dass er uns helfen kann. Und das heißt, also stellt euch vor, Robin Korbfeld aus. Dann wird das schon echt übel. Dann muss man da hinten schon ganz schön umschieben. Im defensiven Mittelfeld sehe ich es bisschen anders. Ich glaube, es gab ein leichtes Umdenken, weil Larsson das immer besser spielt, diesen defensiven Part in der Zentrale. Und Jaibi dann halt auch diesen Achter gut spielt. Dadurch gab es wahrscheinlich ein leichtes Umdenken. Aber wir haben natürlich, Marco und ich haben ja schon immer gesagt, was ist in diesen großen Spielen, wenn du gegen die Top 4 oder dann in der Champions League spielst, dann brauchst du wahrscheinlich so einen tiefen Sechser. Denn ob diesen Part dann Heulund abgeben kann, ist fraglich. Aber ich gehe da auch mit dir, Emanuel. Du blockierst natürlich auch Spieler. Ein Heulund, selbst vielleicht ein Beke ist, zumindest für Kurzeinsätze. Das ist dann der Nachteil. Und seien wir ehrlich, ich denke, mit dieser Mannschaft, wir haben uns verstärkt. Es ist auf absolut drin, nochmal das Erreichte zu erreichen, würde ich behaupten. Unsere Mannschaft ist stärker geworden, unser Kader. Wenn man sich die Viererkette ansieht hinten, wir haben schon eine stabile Truppe.
Der Marco schart schon mit den Hufen. Ich will jetzt, spielt euch ihm mal die Bälle zu. Der wollte unbedingt nochmal, glaube ich, darauf antworten, was du gesagt hast. Ich gehe aber in dem letzten Punkt komplett mit. Das ist ja dann auch der Ausblick gleich nochmal aufs Hoffenheim-Spiel. Was den Kader angeht, dass wir wenigstens das Erreichte nochmal damit erreichen können. Marco.
Zum Stürmer Nummer 4. Naja, theoretisch gebe ich dir recht, Matthias, aber der Junge war ja schon im Profi-Camp. Der hat ja seinen Medizincheck schon gemacht. Das war
ja nicht so. Das hat der Michel gemeldet, oder? Ich weiß nicht, ob das...
Der Michel hat... Ja. Der Michel hat das gegeben, ich habe hier Scheiße erzählt am Ende des Tages. Es gab keinen Medizincheck.
Okay. Aber ich habe, glaube ich, das auch aus England gehört, dass das so alles schon so fix war und dann eigentlich nur noch Newcastle einen Rückzieher gemacht hat. Deswegen, ich bin mir da nicht sicher. Da kommen wir auch wahrscheinlich nicht.
Nicht weiter jetzt.
Da werden wir die Wahrheit erfahren. Aber wenn das so der Fall war, dann wär das ja jetzt Transfer. Und deswegen dann.
Wahrscheinlich eine Laie, aber.
Ja, klar, natürlich, aber Laie mit Kaufpflicht nach ein paar Einsätzen.
Also da sind viele Infos, glaube ich, im Umlauf. Ich habe gelesen, dass eine Laie mit Kaufoption dann für Newcastle kein Thema mehr war.
Genau. Das ist der Punkt. Die brauchten auch Geld. Also die brauchen im Endeffekt nicht Geld, aber die für das Financial Fair Play-System in England hätten sie ein bisschen mehr Geld gebraucht, aber die haben es so oder so dann anders gedeichselt. Den Finanzausgleich bei denen. Zu Robin Koch. Ja, Robin Koch ist auch ein Spieler, der hat immer mal seine Wehwehchen, der hat immer mal seine Auszeiten. Manchmal beißt er sich durch, aber dann gehen die Leistungen runter. Im Dezember letzten Jahres war das der gleiche Fall. Das ist die eine Sache. Und auch Christensen, er hat eine Spielweise, die nicht körperschonend ist. Der wird nicht 50 Spiele dir die Saison geben. Und da sehe ich das echt eng, was, also in der Defensive, also die erste Elf, wunderbar. Da hast du Collins noch und eventuell Brown, okay. Also du hast praktisch sechs Personen, die mit Abstrichen halt Buter noch und dann hast du sechs Personen für vier Positionen. Das ist ein bisschen dünn, meiner Meinung nach.
Also jetzt im Sinne der Diskussion würde ich dem aber entgegenhalten, ja, aber wir sind ja auch Eintracht Frankfurt und nicht Bayern München, wo dann alle Sturm laufen, wenn da keine sechs Top-Verteidiger oder sieben Top-8 Verteidiger im Kader sind. Wir haben ja, das wird ja auch immer wieder betont, wir sind ja kein Champions-League-Verein. So, und wenn wir anfangen würden, uns einen Champions-League-Kader aufbauen zu wollen oder aufzubauen, dann fällt uns das ab Saison 1, wo wir uns nicht für die Champions-League qualifizieren, so dermaßen auf die Füße. Das wären Folgen, die will hier, glaube ich, keiner erleben. Und wir haben eine wahnsinnig schwierige, ich nenne es jetzt mal Gruppe, wir haben wahnsinnig schwere Gegner in der Champions League. Meine Prognose ist da eher defensiv und wenn wir rausgehen, gehen wir halt raus nach den 8 Spielen. Das würde mich nicht überraschen, ich wäre auch nicht enttäuscht. Enttäuschen würde es mich nur, wenn wir, keine Ahnung, 7 Spiele verlieren, so wie Leipzig letzte Saison oder so. Das wäre scheiße, aber das ist halt einfach die Realität, in der wir uns da bewegen und dann denke ich mir auch so, naja, dann muss halt auch mal ein Amanda in der Innenverteidigung spielen, also gegen Neapel oder so. Was weiß ich, wenn dann Robin Koch die Wade zwickt, dann ist es halt so. Und das kann genauso gut auch sein, dass dann bei, was weiß ich, Neapel, um bei Beispiel zu bleiben, der beste Stürmer ausfällt, weil der auch gerade Rücken hat. Also es ist ja, wir treffen ja auch nicht immer nur auf die erste A11 bei einem Gegner, auch die haben ja Schwächen im Kader. Also
ja, du hast recht und da gebe ich dir auch mit dem Kader absolut recht, aber dann hol dir Jungs, die dein Fußball spielen. Ich glaube, bei Amanda ist ich weiß nicht, ob es die Qualitätsfrage ist. Ich weiß, was ich aber vielmehr denke, ist es eine Systemfrage. Ich glaube, das ist eine Schrankwand. Der ist 2 Meter groß und wiegt 95 Kilo. Der wird nicht so einen Sprint ansetzen, wie es Collins tut. Wir verteidigen aber zu hoch für sein einfach Physis. Deswegen, ich glaube eher, dass die erste Frage ist erstmal die Systemfrage bei ihm. Und dann verkauf ihn oder verleih ihn mit Kaufoption, Kaufpflicht und hol dir einen Spieler, der vom Entwicklungsstand ähnlich ist, aber besser in sein System passt, zum Beispiel einen schnellen Linksfuß, um da wenigstens diese Spielweise, diese Systemfrage abzudecken. Mhm. Du im Man sagt im Football, man tut mehr Körper rein, also mehr Spieler, um einfach die Quantität, um die Rotation, um den Konkurrenzkampf einfach zu schärfen.
Ja.
Und ich bin der Meinung, du musst nicht 20 Millionen für einen Spieler ausgeben. Aber es gibt auch Spieler, die eine gewisse Base haben und dich solide Bundesliga spielen können. Eventuell noch ein bisschen Upside für 10 Millionen. Du machst keinen, auch wenn du die nach ein oder zwei Jahren wieder verkaufst, du machst keinen Verlust mit diesen Spielern. Und so einen zum Übergang hätte ich noch gerne gehabt, auf jeden Fall.
Ja, ich würde kurz dazwischen grätschen. Also diese 10-Millionen-Transfers, die ja jetzt vielleicht die alten 5-Millionen-Transfers sind, ja, die sind halt trotzdem bei jungen Spielern trotzdem immer auch wie immer so ein Glücksspiel, ja. Oder eine Wette in die Zukunft. Ja. Und
ja,
Amanda war ja oder war oder ist so eine Wette in die Zukunft. Aktueller Stand geht die Wette halt nicht auf. Wenn du jetzt aber Amanda nicht veräußert bekommst, kannst du nicht einfach noch jemanden holen und Amanda auf der Bank lassen, weil das geht ja, das ist ja nicht wie auf dem Dorfsportplatz, wo es um Befindlichkeiten geht, sondern du verbrennst Geld.
Ja, ja. Ja,
also
absolut.
Der Marktwert von Amanda fällt dadurch und
absolut.
Du verbrennst das Geld halt komplett. Und scheinbar haben sie ja keinen Abnehmer gefunden. Und somit war das die Folge daraus. Deine.
Die also es gab ja Abnehmer, aber Abender wollte nicht. Das ist, und dann musst du ihm es aber, ich sag mal, schmackhaft machen, dass er will.
Naja, es muss ja auch in seinem Interesse sein. Achso, meinst du schmackhaft machen, dass er will, dass er gehen will oder schmackhaft machen?
Ja.
Ja, okay.
Oder ihm auch klar aufzuzeigen, du wirst bei uns nicht spielen, du bist Nationalspieler, deine WM-Chancen sinken, wenn du bei uns nicht spielst. Wir geben dir vielleicht noch einen Bonus, dass wir dich los sind. So hart es auch klingen mag, so ist das Geschäft aber. Und Abfahrt.
Aus vielerlei Gründen, das kann man vielleicht sagen, konkret können wir die Gründe nicht benennen, ist es jetzt nicht dazu gekommen. Ich wäre dann eher so Team, okay, dann würde ich dem Spieler eine Perspektive geben im Sinne von, du weißt selber, dass hier irgendwann mal jemand wegen Sperre oder Verletzung ausfällt. Ich will, dass du im Training Vollgas gibst. Dann bekommst du stückweise auch Einsatzzeiten, wenn ich davon überzeugt bin, dass du hier dich nicht hängen lässt. Und dann schauen wir, was am Ende dabei rauskommt. Schlimme Verletzungen gibt es auch. Dann ist man gezwungen, einen Amanda quasi fast schon wie so einen Stammspieler zu behandeln. All das von bis kann es ja geben. Und meiner Meinung nach können junge Spieler sich super stark krass entwickeln, wenn man mal zum Beispiel auf Collins guckt, wie dessen Leistungskurve nach oben gegangen ist, dadurch, dass er Spielpraxis bekommen hat. Das dazu geführt hat, dass er jetzt auf dem Level ist, auf dem er sich jetzt befindet. Das hätte er mit ein paar Kurzeinsätzen niemals so hingekriegt. Und dieses Entwicklungspotenzial möchte ich jetzt einfach grundsätzlich erstmal jedem jungen, ehrgeizigen, talentierten Spieler zugestehen. Ob es dann bei Amanda so wird, wie auch immer, ja, wird sich zeigen. Vielleicht gehen wir jetzt aber nochmal auf die Streichkandidaten und auf die offenen Transferfenster im europäischen Ausland. Also wir haben Fenjö, wir haben Dahoud, wir haben theoretisch noch Buta und wir haben noch ein paar Ligen, die jetzt vielleicht nicht so unattraktiv wären für eine Laie, die noch offen sind. Griechenland, Türkei, Belgien, Österreich. Wie bewertet ihr da die Situation? Vielleicht einmal Matthias, dann Marco.
Ja, ich denke, also ich finde die Spieler haben trotzdem, ich weiß nicht, warum die gar keinen Markt haben. Ich finde, ein Smolcic kann in so einer Liga, die ich jetzt quasi als nicht so stark ansehen würde wie Deutschland, Frankreich, Italien, England, in so einer Liga kann Smoltic schon helfen, einem Verein, würde ich behaupten. Genauso wie Buta sowieso. Ich denke, Buta werden wir jetzt doch behalten als Backup, dass man da trotzdem nochmal eine Option hat. Weil einfach auch kein Angebot reingekommen ist. Und Dahoud, bei Dahoud gehe ich einfach davon aus, dass der Vertrag so gut ist, dass sein Bestreben jetzt nicht allzu hoch ist, zu wechseln. Dann ist halt verwunderlich, warum er so gar nicht, also komplett so außen vor ist in der Mannschaft. Dann sollte man, wenn er im Team ist, sollte man ihn auch nutzen, so.
Denke ich irgendwie auch. Also ich verstehe gar nicht, also ich meine, klar, der hat sportlich keine Bäume ausgerissen, hat jetzt aber auch keine 5 Drecksspiele gemacht, wo man sagen könnte, Alter, nur Fehler, fehlende Einstellung. Nee. Ich meine, der Typ ist seit 10 Jahren Fußballprofi, der ist schon professionell. Überall, wo er war, wird zumindest nicht gesagt, schwieriger Charakter, keine Einstellung, bla bla. Also der scheint ja schon das Game verstanden zu haben, halt dich fit und benimm dich und dann ist für dich auch irgendwie immer irgendwo eine Perspektive, egal ob bei deinem aktuellen Verein oder bei einem künftigen. Und warum verzichtet man freiwillig auf diese Option? Ich meine, vielleicht wird er auch erst dann wieder eine Option, wenn alle Märkte geschlossen sind, dass er zumindest mal wieder einen Kaderplatz bekommt. Ich meine, das ist irgendwie für mich ein Rätsel. Vielleicht wissen aber auch Topmöller und Krösche und Dahoud und der Berater, dass es genau darauf hinauslaufen wird, weil er kann ja in einem Heimspiel gegen einen durchschnittlichen oder schwachen Bundesliga-Gegner oder auch auswärts ist ja jetzt wurscht, aber in einer Partie in der Bundesliga oder im Pokal oder wie auch immer, kann der ja spielen. Es ist ja jetzt kein sportliches Risiko in dem Sinne.
Ich denke, ja, man wird ihn auch wieder reaktivieren. Der Vertrag läuft aus, er wird es aussitzen. Wir, wie ihr sagt, wir brauchen auch diese Spiele, weil einfach der Kader relativ schon kleiner ist und ich denke, man wird ihn reaktivieren jetzt so nach und nach wieder ins Mannschaftsgefüge einführen.
Also wenn jetzt ja dieser defensive Sechser fehlt, ja, könnte für mich auch eine Lösung sein, wenn Skiri fehlt, dass man halt mit Lars und Unterhut spielt. Dann hast du 2 defensiv denkende Spieler, die vielleicht einen defensiven Gedanken ersetzen, ja. Klar ist Dahoud auch nicht dieser typische Sechser, tiefstehende Sechser, den man sich da wünscht. Das ist ja wahrscheinlich jetzt auch das Problem. Aber dann in Kombination.
Ja.
Zweikämpfe gewinnt er, hat einen guten Abschluss, hat Ruhe am Ball für mich. Also,
genau.
Ja, das ist eigentlich Bewerbungsschreiben für einen anderen Verein hier.
Ich kann aber auch halt deinen Punkt verstehen. Entschuldigung, Marco erstmal, sag mal.
Entschuldigung, er hat halt in den letzten Jahren wenig gespielt und es ist, glaube ich, Emanuel hat es ja schon gesagt, Spielpraxis ist entscheidend und die fehlt dem halt, um den Rhythmus zu haben und so.
Selbstvertrauen zu bekommen, ne?
Irgendwie ja. Auch. Ja, genau.
Aber dass er jetzt sagt, boah, was weiß ich, ich wechsle jetzt nicht noch für eine Saison nach, keine Ahnung, Bremen, kann ich irgendwie auch verstehen. Also man darf das ja auch nicht vergessen, was da alles für so einen Spieler dranhängt. Keine Ahnung, wie seine familiäre Situation ist, aber dann da so rumgereicht zu werden und
ja.
Vielleicht kann das auch in Frankfurt schaffen, wieder zu mehr Spielzeit zu kommen in der Phase der Saison.
Menschlich ist es natürlich nie so schön, aber das ist halt, es ist ein Geschäft geworden. Der moderne Sklavenhandel.
Vom Sklavenhandel zu Hoffenheim, würde ich sagen. Klare Kante, guter Cut, würde ich sagen. Wir machen nun kurz einen Hoffenheim-Block und machen nochmal einen Ausblick nach Leverkusen. Und 2 Dinge, die ich im Vorgespräch gesagt habe zum Hoffenheim-Spiel, die mir sofort eingefallen sind, die mir sehr gut gefallen haben, die ich sehr überzeugend fand, war mir ist sofort das Wort erwachsen eingefallen, als ich das Hoffenheim-Spiel gesehen habe und die Art und Weise, wie wir das Spiel gewonnen haben. Die Eintracht von vor 1, 2, 3, 4, 5 Jahren hätte da bestimmt auch mal vielleicht noch die Flatter gekriegt oder hätte, ich weiß nicht, hätte dieses Spiel nicht unbedingt gewonnen oder mit viel Dusel gewonnen oder wie auch immer. Und eine Szene, die ich mega geil fand, für mich fast schon die Szene des Spiels, wie der Zetterer ausrastet, als wir das Tor kriegen. Das hat mich daran erinnert, wie Manuel Neuer nach dem 7:1 von Brasilien am liebsten einfach mal alle in den Rasen gestampft hätte, was das hier für eine Scheiße ist. Und das hat mich wirklich als Torwart, der die Kreisligen dieser Liga gesehen hat, dieser Nation gesehen hat, auch richtig gefreut, wie sauer der war. Der war wirklich sauer. Und das muss auch der Anspruch sein, dass du dich darüber ärgerst. Dass du hier nicht 3-0 gewinnst, sondern 3-1 und dann haben die noch eine Chance und dann so. Das war für mich noch wichtiger als die schönen Tore oder was auch immer. So, das ist jetzt mein Take zu Hoffenheim. Das wollte ich mal loswerden und es hat mich echt gefreut.
Das ist aber auch ganz guten Take. Die Szene für mich im Spiel ist von Can Uzun. Als er, ich weiß nicht, 10. Minute oder so, mit nach hinten arbeitet und den Ball im 16er abgrätscht. Die sonst, ich würde behaupten, also zumindest eine Riesentorchance geworden wäre. Mhm. Und herzlich willkommen zu unserem Neuzugang Can Uzun. Genau das, ja, was ich letzte Saison beschrieben habe. Wenn er versteht, was der Trainer von ihm will, dann werden wir einen Neuzugang bekommen und jeder sieht. Jetzt hat er selbst nach dem Spiel gesagt, mein Spiel war gar nicht so gut. Aber das ist, wie gesagt, du gehst da nicht in Rückstand durch diese Aktion, weil er mitgespielt hat.
Marco, hast du im Hoffenheim-Spiel auch eine oder mehrere Szenen für dich ausgemacht? Oder wie lautet dein Fazit zum Heimspiel in Sinsheim?
Ich habe zwei Szenen. Die erste, gebe ich Matthias recht, das Usen-Ding, die Usen-Grätsche, da sieht man, an was Dino mit ihm gearbeitet hat das letzte Jahr und auch, dass der Junge es verstanden hat. Wir brauchen ihn, wir brauchen jeden. Das wird ein verdammt hartes Jahr für alle und das ist wichtig. Und das zweite ist Wahi beim 2:0, wo er wegbleibt und den besser postierten Duan das Tor scheinbar gönnt, obwohl er es auch selbst dringend bräuchte.
Ja.
Das zeigt mir auch, er hat es verstanden, was der Trainer von ihm will und auch das Fußballspiel generell. Er kann es nicht verlernt haben und diese Szene ist so obligatorisch.
Symptomatisch, glaube ich.
Symptomatisch, danke.
Ja. Entschuldigung. Also ich habe aus einer Kameraperspektive sieht man auch, dass Doan ruft.
Mhm.
Und genau, dass er da nicht diese, weil sonst, wenn der Ball nicht reingeht, wenn Wahi mit rechts rangeht und Doan mit links und die laufen sich über den Haufen und dann bleibt es beim 1-0, dann haben wir was für einen Jahresrückblick. Das finde ich schon cool, auch dass Wahi dann sich das Ding nicht nimmt,
ja,
und da kein Ego-Geficke gemacht wird. Und er wirkt weniger, also das klingt jetzt härter, als es sein soll, er wirkt weniger orientierungslos, er wirkt schon mehr ins Spiel einbezogen und nimmt mehr am Spiel teil, auch was einfach irgendwie das Offensivspiel angeht. Es ist nicht der Typ, der irgendwie darauf wartet, dass ein Ball kommt, sondern er spielt mit. So, er spielt schon mit und ich bin mir ganz sicher, dass Dino Topmüller ihm einfach jede Woche sagt, und weil er selbst auch daran glaubt, du Junge, mach dir keine Sorgen, der Knoten wird platzen und sei geduldig, sei strebsam, sei ehrgeizig, trainiere gut und dann wirst du Spaß an deiner Leistung haben und der Verein sowieso und die Fans. Und das ist echt was, wovon ich nicht unbedingt ausgegangen wäre, nach der Saison, dass Wahi diese Entwicklung nimmt. Man muss jetzt auch sagen, okay, er hat immer noch kein Tor gemacht und den Tag nicht vor dem Abend loben, schon klar, aber die Tendenz und zeigt schon in kleinen Schritten immer weiter in die richtige Richtung, angefangen von der Vorbereitung bis jetzt. So, und vielleicht tut es auch einfach mal Not, dass er da jetzt vielleicht auch noch 2, 3 Spiele bekommt. Keine Ahnung, wenn man Burkhardt noch weiter schont und er dann weiter in der Startelf erstmal bleibt. Man kann gespannt sein, ja.
Auf jeden Fall.
Vielleicht beendet er ja den Leverkusen-Fluch, um mal den Ausblick zu geben aufs nächste Spiel. Und ja, bei Bayer Leverkusen ist ja auch einiges los. Ich habe ja, wie gesagt, zwei Kumpels, die da arbeiten in verschiedenen Funktionen. Und ja, da dringt jetzt natürlich, ist ja klar, intern wenig nach außen. Aber was man ja so zumindest mal lesen kann, ist, ein Trainer, der so einen Umbruch mitgestalten muss, weil der gesamte Kader auf links gedreht wird, der wird ja nicht entlassen, wenn er mit einem ruckeligen Pokalsieg weiterkommt, einmal verliert, einmal unentschieden spielt. Zumal Leverkusen ja auch das Heimspiel, ja gut, das war nicht überzeugend, was sie da verloren haben gegen Hoffenheim, aber das hätte durchaus ja auch unentschieden ausgehen können. Und ja, gegen Bremen verlieren sie dann irgendwie so ein bisschen die Ordnung und die Nerven irgendwie mit 2 späten Gegentoren. All das ist ja gar kein Kündigungsgrund.
Nein,
in Anbetracht der Gesamtsituation. Also muss da ja auch die Stimmung einfach ganz schlecht sein.
Da muss es gekracht haben, auf jeden Fall. Das ist, also, sowas kann man nicht so erklären, weil es geht ja auch um das Finanzielle, der kriegt eine riesen Abfindung und so. Selbst als Bayer machst du das nicht.
Also ich glaube, wenn man alle Summen jetzt ganz stumpf einfach nur addiert als Einnahmen, auch wenn der Hinkapi-Transfer erst nächste Saison bezahlt wird, damit Bayer irgendwie weniger Geld an den Mutterkonzern abgeben muss oder steuerliche Gründe irgendwie so. Und Arsenal muss dann erst nächstes Jahr gucken, wie sie es machen mit dem Financial Fairplay. Übrigens, die schlimmste Transferbilanz hat Arsenal, nicht Liverpool. Arsenal hat 280 Millionen miese gemacht, dieses Transferfenster. Ich weiß auch gar nicht, wo Liverpool 200 Millionen eingenommen hat. Ich habe jetzt nur den Darwin-Transfer im Kopf. Aber zurück. Dann hat Leverkusen über 300 Millionen Euro eingenommen in diesem Transferfenster, wenn man Hinkapi jetzt auch noch so dazu rechnet. Und vielleicht hat man dann auch gesagt, wisst ihr was, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Jetzt haben wir diese komfortable Situation, unseren Trainer vielleicht mit, keine Ahnung was, 5, 6, 7 Millionen abzufinden. Ja. Wahnsinn. Aber im Verhältnis zu dem, was wir jetzt eingenommen haben, ist es irgendwie verschmerzbar und dann haben wir hier keinen langen Tod auf Raten oder so und müssen in der Winterpause auf Platz 14 die Reißleine ziehen.
Ja.
Aber man kann eigentlich nur hoffen, dass die sich jetzt gerade irgendwie noch alle schütteln müssen und wie so ein angenockter Boxer ein bisschen durch die Arena laufen und wir denen dann einfach ein paar einschenken. Aber na gut.
Ich habe mal eine Frage an dich. Weil du hast angeteasert, meinst du, Weihmacht vielleicht sogar zu Ende des Spiels, 90. Minute, sehr dramatisch dann, den Siegtreffer in Leverkusen.
Ja.
Ist er dann unsterblich und hat die Wahldiskussion damit ein Ende?
Auf keinen Fall. Weil dann würde man ja auch in Dortmund über Anthony Modest noch reden und sagen, Mensch, geil! Aber das eine Tor gegen Bayern, der hat, glaube ich, 2, 3 mehr gemacht, aber in Erinnerung bleibt ja dann das eine Tor gegen Bayern in der Nachspielzeit, als Oli Kahn vom Stuhl gerutscht ist. Ja, das musst du dann mit Leben füllen. Dieses Tor in Leverkusen musst du mit Leben füllen, dass die Leute sagen, boah, wie geil, und dann ist der Knoten damals beim Wahi gegen Leverkusen geplatzt. So würde ich es sagen.
Ja, kann ich verstehen, ja.
Matthias, wie ist deine Prognose fürs Leverkusen-Spiel?
Ja, also vielleicht geht man dann nochmal kurz auf diese Idee mit dem Neuzugang. Der hätte ja natürlich nochmal eine ganz andere Komponente in unser Spiel gebracht. Also das heißt Körperlichkeit, fast 2 Meter, so gefühlt, ja. Nee, aber über 1,90 auf jeden Fall. Ich muss schon sagen, die Leverkusener haben halt, die Abwehr haben sie schon, ich würde fast sagen, verstärkt. Ja? Die haben dann aus Liverpool den geholt,
Konzer.
den Tape oder Tarp, Franzose, dafür nur Hincapié abgegeben. Das heißt, die Defensive steht da noch. Natürlich ist da kein Xhaka mehr. Ein André ist trotzdem noch davor. Und diese ganzen Offensivspieler, würde ich behaupten, das sind sehr gute Transfers in die Zukunft.
Genau.
Aber ob die Kurzfristigkeit da schon gegeben ist, vielleicht haben wir das Glück,
Ja.
dass die Spieler erstens nicht so weit sind und zweitens der neue Trainer auch, also dass die in ihrer langfristigen Entwicklung noch nicht so weit sind und der neue Trainer in dieser kurzen Zeit auch noch nicht das Team so zusammenstellen konnte oder die Automatismen einstudieren konnte. Das könnte schon, also es ist ein guter, immer noch ein guter Zeitpunkt, denke ich. Natürlich hätten wir noch ein Spiel gern. Ja, wir hätten natürlich nur ein Spiel mitgenommen von Ten Hag, aber
Ja, das wäre natürlich toll
schon.
gewesen, so eine, mit so einer Klatsche nochmal. Leverkusen
Ja, können auch mal
zieht
fünf
die
Stück von uns
Reißleine.
bekommen,
Ja.
Er kann ja bei Niko Kovac, also Ten Hag hätte bei Niko Kovac anrufen können, wie sich's anfühlt, wie man, wenn man entlassen wird nach einer einer
einfach
Eintracht-Niederlage.
nicht.
Ja, wir haben ja auch eine gewisse Historie mit Leverkusen, so als Xabi Alonso noch neu war. Ich glaube, das war das zweite Spiel von ihm, als wir Leverkusen da 5-1 aus dem Stadion geschossen haben. Ich war im Stadion und durfte das einzige Bundesligator von Lucas Alario sehen. Also auf Vorlage Boré, also das ist schon wild. Ja, also den Leverkusen-Fluch brechen, das wär's, ja. Und es ist ein günstiger Zeitpunkt, weiterhin ein günstiger Zeitpunkt.
Ja, wir sind eingespielt, die erste Mannschaft steht und auch qualitativ steht die erste Mannschaft bei uns. Die Spieler verstehen die Trainer und was er von ihnen will, immer besser. Oder ja, es ist Zeit, es ist Zeit.
Ich hatte lange nicht so ein gutes Gefühl, gegen Leverkusen spielen zu müssen.
Es liegt aber auch an
Ja.
Leverkusen.
Das liegt vielleicht auch an Leverkusen, aber nicht nur.
Nicht nur, ja, absolut.
Nicht nur.
Ja, dann alle Mann nach Leverkusen, würde ich sagen. Dann würde ich sagen,
Auf
machen wir für
geht's.
heute den Deckel drauf, oder?
Für mich geht's erstmal heute Abend nach Thailand.
Ah, und dann wieder nach Leverkusen, oder? Also du
Der
bist jetzt
Mian
erst
nach
dann du.
Baku.
Ich habe darüber ehrlich nachgedacht und habe auch geguckt, wie die Flüge sind. Es lohnt sich nicht. Ich fliege, es ist also sehr umständlich, teilweise auch teuer. Und ich habe da auch mal einen Wetterbericht geschaut, was so mich in Baku erwarten würde. Es können im Januar minus 15 Grad in Baku werden. Wenn ich da mit Flipflop-Shorts und Tanktop auftauche aus Thailand, ich glaube nicht, dass ich mich wohlfühlen würde.
Ja, brauchst du noch ein Bandana, dann geht's.
Also bei mir sind die Reiseplanungen schon ein bisschen weiter. Also hier Barcelona kann jeder, ja.
Ja, das stimmt, das
Aber du
stimmt.
bist wirklich geneigt, nach Baku zu fliegen, Matthias?
Baku ist halt der geile Trip. Ich denke,
Ja.
sehr viele wollen halt nach Madrid,
Ja.
wo ich auch echt eigentlich Bock drauf habe. Aber da wird es natürlich dann umso schwieriger, weil so viele dahin wollen oder weil das ein geiler Trip ist. Und Neapel ja eh rausfällt. Aber Baku kannst du halt auch noch in 10 Jahren erzählen.
Genau deswegen
Das
habe
gibt einen
ich
guten Trip,
da,
auf jeden Fall.
ja,
Ja.
habe ich auch gedacht, deswegen, aber es ist halt sehr umständlich für mich.
Na gut, okay, dann halten wir euch auch auf dem Laufenden, was die Reiseplanungen angeht. Ihr könnt auch gerne mal in den Kommentaren schreiben, ob euch das überhaupt interessiert. Ansonsten verschonen wir euch auch und bleiben einfach sehr nah an der Eintracht und den Dingen, die da passieren. Und ja, machen wir für heute den Deckel drauf. lassen die Länderspielpause geschehen, hoffen, dass keine Verletzten zurückkommen und fahren frohen Mutes nach Leverkusen. Bis dahin, macht's gut und wir hören uns. Bis dann, ciao, ciao.
Ciao.
Ciao, Jungs.
Die Zeit für meinen Bericht ist zwar abgelaufen, aber egal, sollen Sie mich doch rausschmeißen. Ich zeige Ihnen die Szene bis zum Umfallen.
Ekstase im Waldstadion.
Das ist das Beste, was der Fußball zu bieten hat. Der Eintracht-Podcast von Fans für Fans.